Liebe Geschwister, an diesem Tag wollen wir uns ja ganz bewusst auch der Frage aussetzen, ob wir das sind, was wir sein sollten. Allzu schnell können wir als Christen uns auch auf die Schulter klopfen und meinen, wir hätten Gutes getan, ohne darüber nachzudenken im Lichte der Bibel, im Angesichte Gottes, ob das der Wahrheit entspricht. Wir sind sogar manchmal so dreist, andere Menschen zu maßregeln, ihnen zu sagen, wie sie leben sollten und leben selbst nicht so, wie der Herr das will. Der Bußtag soll uns dazu einladen, unser eigenes Leben wieder auf den Prüfstand stellen zu lassen, um durchleuchten zu lassen, ob es wirklich das ist, was es sein soll, was der Herr von uns gefordert hat, wozu er uns gerufen hat. Sind wir noch in seinen Fußstapfen? Selbst vom Himmel her, als Jesus Christus schon aufgefahren ist in die Höhe, sorgte er für seine Gemeinde und sprach über Johannes gewisse örtliche Gemeinden an, dass sie unbedingt darauf achten sollten, nicht selbstständig zu werden. Und diese Ansprache an diese Gemeinden waren ja nicht nur für die damaligen Christen wichtig, sondern das ist auch ein Zustand, der sich durch alle Zeiten zog und zieht und geht uns auch heute an. Da wurde zum Beispiel zu einer Gemeinde gesagt, der Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung 3, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind, bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir könnten zunächst sehr abfällig auf diese Gemeinde zu Laodicea schauen und sagen, ja, so wie die reden, ist es doch ganz bestimmt nicht recht. Aber ich verhalte mich doch ganz anders. Ist dem wirklich so? Oder müssen wir umkehren? Müssen wir auch uns zurückrufen lassen? In den 7 Sendschreiben, die Johannes vom Herrn Jesus bekommen hat, ging es immer darum, um diese Aufforderung von diesen selbstentwickelten und erwählten christlichen Wegen abzusehen und zurückzukehren. Ist denn das möglich, dass man christlich zu viel machen kann, falsch machen kann? Ist doch alles christlich. Es waren alles Christen, zu denen der Herr Jesus sprach. Und er hatte überall an den Christen etwas auszusetzen, dass sie Teilstrecken überhaupt nicht in der Nachfolge Jesu standen, dass sie auf Abwegen gingen, manche sogar völlig neue eigene Wege gesucht haben und meinten, in der Nachfolge des Herrn zu stehen. Es ging immer wieder darum, dass der Herr sagt, bitte, kehre um, höre auf das, was ich dir sage. Die Gemeinde zu Ephesus, sie war zum Beispiel von dem Zustand der brennenden Herzensliebe und Hingabe Jesus allein abgewichen. Der Herr musste zu ihr sprechen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke der ersten Liebe. Als du gesagt hast, Herr, ich will nur tun, was du sagst. Ich will nicht mehr meinen Gedanken folgen, auch nicht den Gedanken anderer Menschen, sondern nur noch deinem Wort. Der Herr sagt, bitte, dann tu das auch. Kehre um, ihr Gläubigen zu Ephesus. Tue Buße. Und wenn das nicht geschieht, so sagt der Herr zu ihnen, werdet ihr kein Zeugnis mehr sein können. Ich werde den Leuchter eures Zeugnisses wegstoßen, wenn ihr eigenmächtig handelt. Das war ein Sendschreiben an Christen. Die Gemeinde zu Smyrna, die wurde ermahnt, den Leiden nicht auszuweichen um Jesu Willen. Leidensbereitschaft zu haben. Zu ihr wurde gesagt, fürchte dich doch nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Ihr werdet Leiden haben und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Aber sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wieder ein Wort des Herrn an Christen, die doch den Leiden gerne aus dem Wege gehen. Weil es ja so schwierig, so unangenehm ist, vielleicht sogar eine Familie belasten kann oder ein Eheverhältnis. Die Gemeinde zu Pergamus, sie war in Kompromisse mit dem Wesen der Welt gefallen. Und der Herr sprach zu ihr, gleichsam, ihr seid doch meine Jünger, aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort in der Gemeinde, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Du hast auch Leute unter dir, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Liebe Gemeinde zu Pergamus, ihr müsst umkehren. Was ist denn die Lehre Bileams? Es sollte die Absonderung für Jesus allein, übertragen wir das aufs Neue Testament, aufgehoben werden. Die Absonderung für das Werk Gottes allein. Viele Christen leben nicht mehr in der Absonderung für ihren Heiland. Sie haben sich schon längst wieder im eigenen Leben etabliert. Eigene Vorstellungen, Wünsche. Wir schlagen uns an die eigene Brust, wenn wir das lesen. Was ist die Lehre der Nikolaiten gewesen, wo der Herr sagt, du hast da einige in deiner Gemeinde, diese Nikolaiten. Das sind solche, die sich Christen nennen, aber kein geistliches Leben führen, fleischliches Leben führen. Das waren die Nikolaiten. Hauptsache, man ist dabei. Und der Herr sagt, nein, das genügt nicht dabei sein. Die Gemeinde zu Thyatira, sie war wieder in Götzendienst verstrickt und vermischte sich mit anderen Religionen. Sie waren auf dem Weg der ökumenischen Verschmelzung. Und der Herr sagt, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die da sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Tue Buße. Und der Gemeinde zu Sardes wurde auch etwas gesagt, sind doch alles Christen. Sie verfielen einen geistlichen Schlafzustand. Sie hörten, aber sie registrierten nicht mehr. Sie wurde unfähig, ein Zeugnis von der Gnade Jesu zu sein. Ihr Glaube wurde öffentlich gar nicht mehr bekannt. Diese Gemeinde war ja wie alle anderen Menschen. Sie hatten nur ein internes Zeugnis noch, dass sie glaubten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber sie waren sonst schwach und eingeschlafen. Der Herr sprach, du hast noch den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Tue Buße. Und dann die Gemeinde zu Laodicea. Sie ließ sich einschläfern mit einem falschen Herzensfrieden, durch materiellen Wohlstand. Auch das kann eine große Gefahr in unserer Zeit sein. Wir sind so versorgt, so etabliert. Es mangelt an äußeren Gütern nicht, aber es mangelt an der Erkenntnis zum Guten. Der Herr hält ihnen vor, den Gläubigen, und sagt, ihr sprecht, ihr seid reich, ihr habt genug, ihr braucht nichts. Und ich sage euch, ihr seid elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das ist die Beurteilung Gottes über diese Gemeinde, die sich so etabliert fühlte. Es waren doch alles Christen. Wir sehen, dass der Bußruf zur Umkehr und Treue nicht einfach nur Gästen am Rande galt oder Neulinge, die gerade mal so hinzugekommen sind, sondern langjährigen Gläubigen. Da war ja noch die eine Gemeinde zu Philadelphia. Sie wurde zwar nicht über vorhandene Sünde getadelt und ermahnt, aber sie wurde darauf hingewiesen, dass sie nur durchkommt, wenn sie fest bleibt und treu bleibt im Blick auf das Wort des Herrn. Bis zu seiner Wiederkunft. Halte fest, was du hast, dass keiner deine Krone nehme. Auch hier ein mahnendes Wort. Das, was du hast, musst du festhalten. Und die Frage lautet ja an uns auch persönlich, haben wir alles festgehalten, was uns der Herr bereits geschenkt hat? Oder sind wir locker geworden, oberflächlich? Halte fest, was du hast. Diese Worte zur Buße und zur Umkehr sind doch solchen gegeben, die einst mit großer Dankbarkeit und Freude Jesus als ihren Heiland in ihr Leben aufgenommen haben, die ja das Zeugnis der Sündenvergebung in ihrem Herzen verspürt haben. Der Bußruf war also an Christen gerichtet, die sich eigentlich ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen können. Zu ihnen sprach der Herr, ich stehe vor der Tür, lieber Christ, und ich klopf bei dir an. Tu doch auf, lass mich doch mal wieder reden in deinem Leben. Rede nicht du, sondern ich will reden, und du sagst ja und tust es. Diese Mahnung zur Wachsamkeit können doch gewiss auch in unserer Zeit Geltung haben. Die Gemeinde zu Laodicea, das müssen wir uns auch sagen, lebte doch nicht in besonders augenfälliger Sündhaftigkeit. Es wird hier nicht von Hurerei gesprochen oder von Götzendienst. Dennoch stand sie in großer Gefahr, aus der Führungsgemeinschaft mit Jesus zu fallen. Die Führungsgemeinschaft im Heiligen Geist. Lauheit, Unentschlossenheit zu entschiedenem Handeln für Jesus und dadurch Desorientierung machte sich breit. Desorientierung über den Willen Gottes. Was will Gott überhaupt? Das wussten sie nicht so genau. Sie haben ihren Willen an die Stelle des Willens Gottes gesetzt und dachten, das wäre der Wille Gottes. Und der Herr sagt, nein, du bist ganz arm. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Du glaubst es nur. Die Gemeinde dachte von sich, dass sie noch in lebendiger Glaubensgemeinschaft mit Jesus stände, aber war bereits weit weg von dem Gesinnungszustand des Mitgekreuzigtseins. Und wenn wir es einmal kurz dürfen, über unsere Gemeindegrenzen hinauszuschauen, sehen wir doch, auch vieles in unserer Zeit unter Christen, im Christentum, wo ein ganz anderer Gesinnungszustand eingetreten ist, nicht mehr der des lebendigen Gottes, wo man Sünde proklamiert als gut, wo man nicht mehr wahrhaben will, dass Gottes Wort bleibt. Der eigene Glaubensmaßstab trat in Laodicea und manchmal in unserer Zeit, vielleicht auch unter uns, wieder hervor. Laodicea glaubte aufgrund des materiellen Wohlstands unter dem Segen des Herrn zu stehen. Sie hatten ja alles an Geld und Gut, denn Laodicea, Hauptstadt des kleinasiatischen Landkreises Phrygien, hatte eine gute Wollindustrie. Die Leute arbeiteten, sie hatten Brot, sie hatten mehr, als sie brauchten, konnten sich vieles leisten. Dazu hatten sie eine wunderbare medizinische Hochschule. Sollte es mal Schmerzen am Leibe geben, wusste man, wo man hinzugehen hatte. Es war doch alles da, das muss doch der Herr sein. Sie besuchten auch treu die christlichen Versammlungen und dachten sogar über den Verlorenheitszustand der übrigen Welt nach, wie diese vielleicht zu Christus finden könnten. Aber ihren eigenen Zustand prüften sie nicht mehr und erkannten nicht mehr, wo sie selber standen. Sie bemerkten nicht, dass unter ihnen das Wehen des Heiligen Geistes nicht mehr zu verspüren war. Das Feuer der Liebe zueinander und zu dem Werk des Herrn brannte nicht mehr hell. Die materielle Sattheit hatte den Mangel an Herzensgemeinschaft mit Jesus überdeckt. Sie sprachen und empfanden so, wir sind reich, haben genug und wir brauchen nichts. Aber der Herr Jesus wollte ihnen zeigen, dass sie durch Mangel an Erkenntnis über die Wege des Herrn in einem jämmerlichen Zustand ihres Christenlebens gelangt sind. Sie waren für den eigentlichen Auftrag der Kinder Gottes in dieser Welt nicht mehr befähigt. Sie waren arm, blind und bloß. Der Ruf zur Umkehr sollte bei ihnen und gewiss bei uns auch an diesem Tag bewirken, dass erneut das Werk des Herrn, das Werk der Mission in dieser Welt erkannt und ausgeführt wird, dass jeder an seinem Platz der göttlichen Anordnung stehen soll, so wie es der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagte. Er sagte ja nicht, dient mir schlechthin, sondern er sagte, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus Christus, der erhöhte Herr, stellt sich erneut der Gemeinde als der Wahrhaftige und der Zuverlässige vor, der da Amen heißt, der den Menschen nicht nur vom Fluch der Sünde befreit hat, sondern auch den Weg des neuen Lebens mit ihm garantiert. Mit ihm garantiert. Denn er spricht, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und diese Worte stehen auch für die Erfüllung im Leben der Gläubigen. Der Hinweis an die Gemeinde zu Laodicea, dass er der wahrhaftige Zeuge ist, stellt ihnen ja zugleich die Frage, warum sie sich wieder in ihrem Leben auf etwas anderes als Sicherheit verlassen haben, als auf den wahrhaftigen Zeugen allein. Der Herr verhieß doch seiner Gemeinde und somit ja allen, die danach kamen, nach den Urgemeinden bis zum heutigen Tag und noch weiter, dass sie zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen, dann wird ihnen doch alles zufallen. Nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gemeinde zu Laodicea hatte diese Verheißung außer Acht gelassen und suchte erneut Lebenssicherheit in den zeitlichen materiellen Möglichkeiten. Haus, Hof, soziale Sicherung und dergleichen. Ist das vielleicht auch unser Zustand geworden? Jesus Christus ruft auch uns zur Umkehr von falschen Sicherheiten, die sich in uns etabliert haben, so dass wir wieder allein von ihm abhängig sind, dass wir allein ihn fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie willst du mich gebrauchen in dieser Welt? Denn Jesus Christus sucht Zeugen, Zeugen von der Wahrhaftigkeit seiner Auferstehung von den Toten, von der Wahrhaftigkeit seines Gnadengeschenks des ewigen Lebens. Der Herr sagt nicht nur zu dieser Gemeinde und auch zu den anderen: Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, sondern er ruft ja zugleich jeden Einzelnen auch zurück. Er stellt nicht nur fest, so wie wir Menschen das oft machen. Wir stellen ja bei dem anderen immer nur seine Fehler fest, aber wir zeigen ihm nicht den guten Weg, wie er wieder auf den Boden des Friedens kommt, durch Jesus Christus. Aber der Herr tut es. Er ruft diese Gemeinde, die in unseren Augen vielleicht gar keine Chance zur Umkehr haben könnte. Ach, dass du doch kalt oder warm wärst, das wünsche ich dir. Gott in Jesus kennt nicht nur deine und meine Werke. Er kennt ja auch die Motive, warum du dies und jenes so gemacht hast. Er sieht, ob die christlichen Werke in der Gemeindemitarbeit vielleicht aus Forderung entstanden sind, durch andere, weil sie es erwartet haben, oder aus Eigennutz zu eigener Ehre. Er kennt die Motive. Ich kenne euch, spricht der Herr. Ihr seid vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Ich lese in eurem Herzen. Das Zeugnis durch Lesen Jesu im Herzen der Gemeinde zu Laodicea lautet ja: Ich sehe und lese bei dir, dass du elend bist. Ich lese bei dir, dass du jämmerlich bist und arm bist. Ich lese bei dir, dass du blind und bloß bist. Die Frage lautet: Was liest der Herr bei mir? Was liest er bei dir? Er liest in deinem Herzen. Liest er Liebe zu ihm und den Glaubensgeschwistern in dir? Liest er die Hingabe an ihn und an sein Werk in dir? Oder liest der Herr deine Eigenliebe, die Selbstzucht, Selbstverwirklichung oder sogar Weltliebe? Liest er das? Wir kennen ja das Wort aus 1. Johannes 2, wo uns deutlich gemacht wird: Die Welt vergeht doch mit ihrer Lust. Nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt ewig. Stehen wir noch in der Umsetzung des Wortes Gottes? Suchen wir noch den guten, wohlgefälligen und den vollkommenen Gotteswillen? Ist das uns noch wichtig? Das sollen wir uns fragen an diesem Tag, denn die Ewigkeit steht vor der Tür und wir sollen mit Freude in die Ewigkeit gehen. Die Not der Gemeinde zu Laodicea lag darin, dass in ihrem Zustand, auch als Endzeitgemeinde bezeichnet, eine Trennung zwischen christlichem Handeln und ihrem Herzenszustand war. Das heißt, die Worte waren noch christlich, aber ihr Leben nicht mehr. Die Werke entsprachen zwar dem christlichen Glauben, aber ihr Herz war nicht mehr allein von der Freude des Lebens mit dem auferstandenen Christus erfüllt. Und dieser Zustand glich dem, was Gott ja einst seinem Volke Israel auch vorwarf, und sagte: Dies Volk naht mich zu mir mit seinem Munde, mit den Worten. Es ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Herz ist fern von mir. Und sie fürchten mich nur nach Menschengeboten, nicht mehr nach meinem Geist. Und an anderer Stelle durch den Propheten Jesaja sprach der Herr auch: Sie suchen mich zwar täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe, sie fragen, warum fasten wir und du siehst es nicht an, warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Die Antwort, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Der Herr liest im Herzen das Gespaltensein in Laodicea, ist doch ein Bild auch unserer Zeit. Halbherzigkeit ist ein unerträglicher Zustand, den Jesus nicht segnen kann. Er kündigt der Gemeinde zu Laodicea die Auflösung der Lebensgemeinschaft in dieser Zeit an, wenn sie nicht Umkehr hält, wenn sie nicht Buße über ihre Lauheit tut. Der Herr kündigt an, weil du lau bist, weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gott redet nicht mehr durch solche Gläubigen. Sie sind untüchtig zum Segensdienst am Nächsten, in der Gemeinde und in der Welt. Ihre Existenz als Gläubige ist in dieser Weise in der Welt vergeblich. Ihr Leben zeugt nicht mehr von der Wahrhaftigkeit Gottes, sondern nur noch von menschlicher Religiosität, die jeder nach seiner Fasson aufrichten kann. Vielleicht ist es ein Spiegelbild auch unter uns in unserer Zeit. Umkehr und Buße ist doch gewiss nötig. Ein letztes. Bei allen Feststellungen, und das kann uns wieder froh machen, bei den Feststellungen des untüchtigen Lebens dieser Gemeinde zu Laodicea, rät und ruft der Herr zur Rückkehr in diese innige Gemeinschaft mit ihm durch den Heiligen Geist. Ich rate dir, spricht der Herr, dass du Gold von mir kaufst, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du wirklich reich wirst, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du richtig siehst. Das Gold ist ja hier ein Symbol für wahren Reichtum der Erlösung. Das sollen wir neu in Anspruch nehmen und uns daran erinnern. Jesus ist das wahre Leben. Haben wir ihn, dann haben wir doch alles. Wir haben das Kleid der Gerechtigkeit ja empfangen. Er hat es uns gegeben, als wir wiedergeboren wurden. Vergebung der Schuld, das reine weiße Kleid der ewigen Reinheit vor Gottes Angesicht. Und durch den Glauben dürfen wir jetzt uns freuen auf die Herrlichkeit des himmlischen Reiches, auf die Begegnung mit unserem Heiland. Solange wir aber auf der Erde als Gemeinde sind, sollen und dürfen wir seine Zeugen sein, an seinem Werk stehen, der Evangelisation. Wir dürfen an seinem Werk der Barmherzigkeit mitarbeiten. Paulus erinnert daran und sagt ja, wir sind doch sein Werk, wir sind doch sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu solchen, die wir nicht mehr erdenken müssen, sondern die Gott zuvor bereitet hat. Das ist doch ein Satz. Das fordert uns auf, diese Werke zu suchen, die Gott schon fertig hat, bereitet hat, um da mitzutun. Abstand zu nehmen von den eigenen. Wir sollen in diesen Werken wandeln. Haben wir Buße nötig? Persönliche Frage. Wir müssen ja sagen, wir mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir waren nicht das, was wir hätten sein sollen. Aber wir sollen durch den Liebesruf unseres Heilandes zurückkehren, Umkehr halten, Gemeinschaft mit ihm pflegen. die Gemeinde zu Laodicea, und darüber bin ich sehr froh. Sie wurde nicht verworfen wegen ihrer Lauheit und den fehlenden Dingen zur Gemeinschaft, sondern sie wurde eingeladen. Eingeladen. Komm, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Tu auf. Und der Herr sagte gleichsam zu dieser Gemeinde, vielleicht sehr mitleidig, es tut mir ja leid, dass ich dich züchtigen muss, weil du von alleine nicht aufstehst und zu mir kommst. Ich muss manches in dein Leben hineinlegen, damit du siehst, ich hab dich lieb. Denn welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Darum sei doch nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Wenn jemand auftut, meine Stimme hören wird und lässt mich ein, ich komme hinein und werde das Abendmahl mit ihm halten. Wer Ohren hat, der höre, spricht der Herr, was der Geist, der Heilige Geist den Gemeinden sagt. Liebe Geschwister, wir sind heute eingeladen, erneut unsere Herzenstür weit zu öffnen und die Kommunikation mit unserem Erlöser wieder zuzulassen. Das eigenwillige Leben soll uns leid tun, sollen wir bereuen, davon ablassen und uns neu der Führung durch den Heiligen Geist aussetzen. Denn dem Überwinder, der sein Leben Gott allein verpflichtet führen will, sollen alle Schleusen des Himmels, des Segens aus dem Himmel geöffnet werden und die innige Gemeinschaft mit dem Erlöser, mit dem wiederkommenden Herrn, soll absolut erlebbar sein. Zur Umkehrverheißung gilt heute auch das Wort Gottes aus 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er doch treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen neu beginnen. Lasst uns in neuer Hingabe an diesen einzigen Heiland der Sünder und Herrn über Himmel und Erde, die Gnade Gottes in der Gemeinde und vor der Welt bekennen. Denn es ist in keinem anderen das Heil, ist uns wirklich kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir selig werden sollen, als allein der Name Jesu. Darum, ihm wollen wir leben und ihm wollen wir dienen. Amen.